Ja, zuletzt bin ich geboren. Es waren 18 Geschwister. Und dann ist dann von 1 bis 10 Jahren. Und die Mutter ist dann gestorben. Ich war erst 2-jährig, als sie gestorben ist. Dann hat sie mich dann der Familie Villa übergeben, wo ich aufgewachsen bin. Und ich war natürlich als erstes sozusagen als schwerer Arbeiter da, weil es waren nur die 2 Fräulein. Und bei den Schulkameraden haben sie mich dazu mal Gemsel genannt, weil ich mehr anspringen und laufen als Rechner. Mir hat natürlich der Oberlehrer, der Mathieu, gesagt dazu mal, wenn du so gut kanntest, Rechner, wie du kannst springen, dann wäre es gut mit dir.
Ihr habt dann nachher aber das Kollegium irgendwie gemacht.
Ja, und dann nachher bin ich nach dem 7. Schuljahr bin ich dann nach Saint-Maurice ins College und Französisch lehren. Und dazu mal habe ich gedacht, ja, vielleicht kann ich dann die landwirtschaftliche Schule.
Und seid ihr dann noch aber dazu gekommen, Theologie zu machen nachher?
Ja, da bin ich dann nachher. Ich hatte einen Verwandten, einen Pater Meichter von Fergel. Und als ich dann heimgekommen bin, hat es dann eine Engländerin, die hat Frau Eastop geheißen, die hat mir dann gesagt, wenn du willst studieren, so zahle ich dir das ganze Studium. Und durch das habe ich dann sofort den Salatiner geschrieben, ob es noch Platz habe für mir. Und dann bin ich dann eben nach Mörschwil gekommen. Und da ist der Pater Meichter ist dann da auch ausgesendet worden, also entfernter Verwandter von uns. Und dann habe ich dann mich dann entschieden, ja, das Tag kann ich dann auch nach Angola. Denn ich bin noch ein bisschen zu wenig intelligent für die intelligenten Leute in Europa. Denn ich habe immer meine Schwierigkeiten gehabt mit dem Rechnen und habe auch die Rekrutenschule gemacht. In der Rekrutenschule, da habe ich natürlich mein ein bisschen noch trainieren für später in Afrika, für was physische Arbeit ist. Wir haben ja in Afrika ziemlich viel müssen anlaufen, die erste Zeit auf Buschreise. 2 Wochen pro Monat sind wir auf Buschreise gewesen.
Also, ihr seid in Angola gewesen. Ist denn das eigentlich ein Missionsgebiet, das speziell die Salatiner-Gemeinschaft dort unterhält? Hat es da viel?
Unsere ersten Patres sind 1946, also gerade nach dem Krieg, nach Angola gegangen. Und jetzt, gerade dieses Jahr, haben wir jetzt gerade das 50-jährige Jubiläum gefeiert in Angola, auf unserer Mission Kobal. Und es ist natürlich eine grosse Überraschung gewesen. Dann hat die Priester bei ihr gehabt, also von einem schwarzen Angolaner. Und 4 haben sie die erste Gelübde abgelegt. Und 20 sind ins Noviziat getreten. Das war eine grosse Überraschung. Und bei diesem Jubiläum ist natürlich die grosse Überraschung, dass 50.000, wie der Pater Provinzial gesagt hat, der da war, 50.000 Gläubige haben es da mit der 4 gehabt. Also etwas, was sonst nie vorkommt.
Habt ihr immer schon im Sinn gehabt, in Missionen zu gehen? Ich meine, ihr habt in Saint-Maurice studiert und dann seid ihr zu dem Ort gegangen. Aber ist das schon mit dem Ziel gewesen, in Mission zu gehen?
Ja, in Saint-Maurice habe ich eigentlich gar nicht daran gedacht. Ich habe gedacht, ja, wer wird mir das Studium bezahlen? Ich habe einmal den Rektor angetroffen auf der Steg und er sagt mir, ob ich nicht wollte bei ihnen eintreten als Augustinermönch. Und dann habe ich gedacht, ja, wer wird mir das Studium bezahlen? Als ich dann heim nach Leuk gekommen bin, hat mir dann eben eine Schwester von denen, die mich überzogen haben, die in England geraten und die ziemlich reich waren, die hat mir dann gesagt, wenn du willst studieren, so zahle ich dir alles, ganz Studium. Und durch das habe ich dann eben an den Salatiner geschrieben. Weil wir haben ja in Leuk schon 2 Salatiner-Paters, den Pater Posse und Pater Oce. Und hat natürlich auch andere Studenten von Leuk, und darum bin ich dann auf den Salatiner gekommen.
Jetzt so, in welche Station seid ihr in Angola zuerst gekommen?
Im Anfang bin ich also in der Distrikt Benguela. Das ist ziemlich im Süden oder fast im Zentrum von Angola. Und von da bin ich in Sinnere nach Ganda, Mission Ganda. Das ist unsere erste Salatiner-Mission gewesen, wo wir von Spiritaner-Paters übernommen haben. Und da habe ich dann eben während 4 Monaten die Bundessprache gelernt und bin dann später ein bisschen nach Gengenge gekommen, von Gengenge auf Kola, von Kola auf Malongo. Auf Malongo bin ich 12 Jahre gewesen. Da bin ich ziemlich viel, die meiste Zeit immer auf Busreisen gewesen, immer zu Fuß. Bis in die Nacht habe ich da Unterricht gegeben am Volk. Oft haben wir so um 7 Uhr angefangen und mit dem Rosenkranz und dann um 10 Uhr in der Nacht haben wir eine Pause gemacht. Es gab morgens viele Leute, von überall von den Nachbardörfern sind treu zu uns gekommen, so kommen hören. Die Jugend hat dann gewöhnlich auch da übernachtet. Und nachher bis Mitternacht ist dann eigentlich praktisch, oder sagen wir bis um 11:30 ist dann praktisch der Unterricht weiter. Haben wir den Unterricht gehabt am Feuer. Und Nachmittag oder am anderen Tag am Morgen haben wir Mess und Beicht und Predigt gehabt. Und dann hat man dann nach dieser Arbeit hat man aber nur mehr so Zensehen und Wunder verbinden und Probleme lösen. Und Arbeit hat es natürlich in Hülle und Fülle gehabt. Und dann ist man dann wieder weiter marschiert.
Dann habt ihr da eine ganze Reihe Pfarreien, der Reihe nach sogar besuchen. Ihr habt nicht einfach eine feste Pfarrei gehabt in dem Sinn?
Nein, wir haben über 100 Dörfle gehabt. Da ist man das ganze Jahr hat man versucht, dass man wenigstens jedes Dorf einmal pro Jahr oder zweimal pro Jahr mal möglich besucht hat. Dazu mal hatte ich dann auch ziemlich eine Hilfe gehabt, eine unerwartete Hilfe durch ein Mädchen, was mich ziemlich über das, was ich dann ziemlich überrascht war. Mit 11 Jahren hat das den ganzen Katechismus kennen, von vorne bis hin. Und dann habe ich gemerkt, dass das sehr intelligent ist und das zur Schwester geschickt, damit sie etwas mehr lehrt. Und danach mit 13, 14 Jahren hat man die Mutter sonst nicht mehr hat lassen, nach der Nachbarmission gehen. Ich habe es dann als Kateketin angestellt bei der Fabrik. Und später haben sie mal gefragt, ob möchtest du nicht mich begleiten als Köchin. Und dann war sie einverstanden. Und dann später eben einmals Nacht habe ich auswärts müssen gehen und habe dann dem Mädchen gesagt, so, jetzt kannst du ein bisschen mit den Leuten Rosenkranz beten und nach dem Rosenkranz tust du eben die Leute unterrichten. Und wenn ich dann zurückkomme, habe ich gesehen, dass das in einem Eifer und Feuer die Leute unterrichtet hat, sind alle sehr aufmerksam gewesen und ich bewundere, dass das Mädchen von 13, 14 Jahren das also so unterrichten kann. Dann habe ich mich abgesetzt und ihr habt gesagt, so, jetzt kannst du noch ein bisschen weiterfahren. Ja, nämlich weil du erfahren, was da im Kopf deren steckt. Und gut, nachdem dass ich das gehört habe, habe ich sie dann jeden Tag angestellt, für ein paar Stunden, anderthalb zu reden. Und ich habe das da prima gemacht, sogar viel besser als ich in gewisser Hinsicht. Beispiel, wenn sie über die Zauberei und über Sottiges gegangen ist, hat sie da viel mehr gewusst als ich. Und sie hat über alle möglichen Themen hat sie gewusst, zu reden. Sogar zum Beispiel in einer Fazenda mit, das heisst bei der Sisalpflanze, ich habe mal gesagt, so jetzt heute tust du über das 6. Gebot reden. Und sie ist dann Nachmittag ein bisschen mit Angst spaziert und hat dann die Leute ein bisschen ausgefragt und geschaut, wie es ab steht. Und zur Nacht habe ich sie vorgestellt und ihr gesagt, so, jetzt kannst du reden. Dann hat sie dann zuerst über göttliche Vorsehung geredet, mit einem Beispiel aus ihrem Leben. Wie zum Beispiel sie gerade Mägdwäsch gemacht hat im Fluss neben einem Stein. Und dann hat sie auf einmal gemerkt, ja, sie ist mit dabei im Wasser gestanden und merkt, wie eine riesige Schlange Wasserschlange daherkommt. Dann sagt sie, ja, das sei gewesen, wie als ob der Engel daraus sagen würde, schau mal da. Dann springt sie auf den Stein, von dem kleineren Stein auf einen grösseren. Und die Schlange hat sich um den Stein umgewickelt. Und danach hat sie sich gedacht, ja, wenn der Herrgott will, dass ich hier sterben muss und begraben werde im Bauch von der Schlange, so ist das, als sie will. Dann hat sie auf das, sie hat sie dann eben auf den Vorsehen Gottes angespielt. Und später ist sie dann, was soll ich sagen, ist sie dann auf das sechste Gebot gekommen. Das hat sie ganz psychologisch angegriffen. Da hat sie gesagt, sie hätte nachmittags sie durch die Straße da, hätte sie auf der Straßenbrücke spaziert und dann sind ihr der Bursch begegnet und der hätte ihren Anstalt gemacht, also ob er sie will möchte. Und dann hat sie dann so im Kreis rumgeschaut und sich gefragt, ja, ich weiß nicht, ob dieser Bursch hier unter euch ist. Falls das er hier ist, soll er das und das denken. Und hat dann wieder eine Lektion gegeben, du Bursch und du Mädchen. Und danach sind sie auf die andere Seite durchgegangen, vom Fluss, haben da einen Mulat angetroffen. Und dieser Mulat hat der Reue ein bisschen Anstalt gemacht, also ob er mit ihr wollte liegen. Und dann, was sie dann aber abgewehrt haben, sagte der Mulat so, ich kann nur schauen, wie du reagierst. Denn hier sind mir alle Mädchen zur Verfügung, wenn ich will. Und dann ist sie dann wieder im Kreis rumgelaufen, hat die Mädchen angeschaut und ihnen dann gesagt, so, ihr geht für 20 Skudus, dazu mal sind sie Skudus gewesen, für 20 Skudus steht ihr euren Körper verkaufen und danach, wenn ihr schwanger seid, könnt ihr da zu einem Bergli da auf, da hat es einen Zauberer und da lädt ihr eure Leibesfrucht abtreiben und werft dann die Leibesfrucht durch Schwein vor. Und hat ihnen dann recht ins Gewissen geredet. Und dann haben wir gedacht, ja, die werden, Männer, da kann ich denken, ja, die Mädchen sind sicher ziemlich böse auf sie. Aber sie sind dann zu mir gekommen und haben gefragt, ob das Mädchen noch eine Zeit lang könnte mit ihnen bleiben und sie unterrichten. Und dann hat sie dann angenommen, sie kommen dann am Sonntag, Samstag und Sonntag zurück und werden sie noch in der Glaubenswahrheit weiter unterrichten. Das ist noch eine Episode, aber es sind natürlich viele andere Episoden noch, die man könnte erzählen.
Thank you.
Ihr Pater Franzex hat also in dem Mädchen da in Angola eine grosse Hilfe gehabt. Aber eure Arbeit ist sehr wahrscheinlich trotzdem nicht ganz ungefährlich da unten, nehme ich an.
Ja, schon nicht. Besonders in der Kriegszeit. Ja. Da sind wir natürlich oft in Gefahr gesehen. Man so auf der Mission, besonders an, vor 3 Jahren, als da so stark bombardiert haben. Und dann sind 20 Panzergranaten auf Mission gefallen. Und wir sind etwa 2500 Flüchtlinge auf der Mission gehabt. Und die sind alle in unsere Häuser, in der Kirche und in Schulhäusern und überall, wo sie Platz hatten. Und wir haben uns dann im Haus zwischen der Gang versteckt, bis die Bombardierung da fertig war. Und dann nach 2,5 Stunden Bombardierung habe ich gedacht, jetzt müssen wir mal schauen, ob die Schwestern alle noch leben und ob unsere Häuser noch ganz sind und noch stehen. Als ich dann zur Schwester hinkomme, habe ich gemerkt, dass, oder gesehen, dass eine Panzergranate vielleicht 9 Meter vor ihrem Haus nieder ist und die Wasserleitung gesprengt hat. Und die Schwestern sind nie noch mehr angesehen, die haben sich natürlich alle noch versteckt. Dann habe ich gedacht, ja, am besten gehe ich wieder grad schnell zurück, sonst weiß nicht, wie das Wasser stoppen. Wenn ich im Haus war, war natürlich die zweite Bombe nieder, gerade in dem Ort, wo ich gestanden habe. Da hatte ich natürlich auch wieder ein schönes Glück gehabt, oder Gottes Segen. Aber das möchte ich sagen, dass von diesen 20 Bomben, die sind alle neben den Häusern niedergefallen. Das war wie ein Wunder. Die einzige Bombe war im Spital, im Krankenzimmer ist. Da hat es zufällig die Schwester vor 2 Stunden oder 3 Stunden vorher gerade die Kranke aus dem Zimmer rausgenommen. So dass sozusagen niemand umgekommen ist von den ganzen Leuten, die da auf der Mission waren. Und das haben wir alle als Wunder angeschaut.
Und ihr persönlich, seid ihr auch schon attackiert? Ich meine jetzt nicht durch Bomben, aber sagen wir, es hat doch da Leute von verschiedenen Religionen. Und das könnte doch auch gefährlich sein, dass man jeweils Missionar in dem Sinn abhackt.
Ja, aus Religionsgründen hat mich natürlich nie jemand attackiert. Denn wenn ich da dem Morgen zur Messe war, war da ein Geistesgestörter bei der Messe und ist dann nachher nach der Messe währenddem, dass ich auf dem Bänkchen geknüht habe, mit einem Buch neben mir vorbei und hinter mir das Messer hatte versteckt gehabt. Und dann auf einmal schlägt er mir auf den Rücken und ich bin aufgestanden und dem, dass ich da merke, dass das Messer in meinen Rücken hineingeht und bin natürlich umgeflogen, zurück auf den Rücken geflogen. Und dann ist er noch auf mich los mit seinen Beinen, hat auf meinen Bauch und auf meiner Brust getrampelt und da ist zufällig auch glücklicherweise ein Mädchen da gewesen. Ich war Christianer und hat das gesehen, hat geschrauen und ist sofort zu mir hergesprungen. Hat der eine von mir vorgestoßen. Das war sehr mutig. Und der eine in seiner Würde ist dann doch noch mit dem Messer von vorne auf mich zu, während ich auf den Boden gelegt habe. Und das Mädchen ist hinter ihm und hat ihm versucht, den Arm festzuhalten. Und ist er aber immer näher zu mir und ich habe ihn dann noch am Handgelenk erwischt und dann am Handgelenk gehalten, bis dann 2 Burschen in die Kirche gekommen sind und ihm das Messer entwunden haben. Und dann haben sie ihn draussen geführt von der Kirche und da haben das Volk auf ihm gewartet mit Steinen und mit Prügeln und haben ihn halb tot geschlagen. Und die Leute wollten natürlich nicht, dass er ins Spital kommt. Ich sagte, ja, einer, der den Missionar tötet, der bringt er doch nicht mehr ins Spital.
Das ist aber schon schlimm, Herr Pater. Wie seid ihr da davon gekommen?
Ja, glücklicherweise haben wir ein eigenes Spital auf der Mission. Und im Spital haben wir 2 Ärztinnen, also Krankenschwestern. Und haben mich dann über zu den Schwestern gedreht und die hat mich dann geheilt. Ja, geheilt kann man nicht sagen, aber doch meine Wunde behandelt. Und hat mir auch Blutinfusionen gemacht. Und dann habe ich aber noch nicht zurückgekommen. Ich bin noch 3 Wochen in Kobal geblieben, weil man eben nicht kann ausfliegen konnte. Wir haben nämlich noch Krieg gehabt und nicht gegen die Regierungstruppe. Und währenddem hat es noch einmal einen Angriff gehabt, ganz schwerer. Währenddem, dass ich im Bett war, hat es wieder bombardiert und mit Panzer haben sie wieder auf Mission geschossen und hat ziemlich scharf geschossen von überall her. Und dann, währenddem, dass ich im Bett war, sind die Kugeln gegen die Wand zu, wo ich gelegt habe. Ein Mädchen, das da auch ins Büro geflohen ist, dem ist dann sogar noch ein Schuss durch den Bauch gegangen. Und dann habe ich dann jetzt ziemlich stark abgenommen. In 3 Wochen habe ich dann 9 Kilo abgenommen, weil ich fast nichts essen konnte. Und dann haben dann die Regierungstruppe Tonita vertrieben. Und ich konnte dann mit dem Helikopter auf Benguela fliegen. Und von da aus bin ich zurück in die Schweiz, im Spital von Fisch, wo ich kuriert worden bin. Und was mir dann noch ein paar 6 Liter Blut rausgezogen hat, das noch im Bauch war oder im Inneren.
Jetzt geht ihr aber gleich mal ab auf Angola. Was geht jetzt hier Tag machen? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr euch Angst habt, um abzugehen.
Ja, Angst habe ich eigentlich absolut nicht. Denn die größte Angst hat man gehabt während der Bombardierung. Und jetzt sind wir eigentlich wieder Frieden. Ist nur gefährlich, sind nur die Strassen von der Küste ins Innere. Und wir haben jetzt hier ein grosses Spital. Das heisst, spanische Schwestern arbeiten da. Und wir haben 10 Schwestern. 4 sind Weiße und 6 sind Angolanerinnen. Und im Spital haben wir über 700 Tuberkulosekranke. Und dann hat es aber noch 250 andere Kranke. Und ich habe dann eben am See mich besonders der Kranken da anzunehmen, diesmal als meine Haupttätigkeit, als meine Hauptaufgabe.
In Afrika, sagt man immer wieder, hat es ganz grosse Häufen AIDS-Kranke. Habt ihr der oder euch?
AIDS-Kranke, würde ich sagen, haben wir eigentlich sehr wenig. Das heisst ja, nur ein Fall ist mir bekannt. Und zwar von einem Weißen, nicht von einem Schwarzen. Und der hat eigentlich noch Glück gehabt. Wenigstens, als ich ihm noch helfen konnte, den Weg zu Gott zu finden. Das war zwar nicht der beste Katholik gewesen, aber er hat gesagt, ja, wenn er wollt die Beichte, dann müsst ihr natürlich eine grosse Liste aufschreiben. Und man hat gesagt, ja, er kann die Liste mit seinen Tränen im Herzen aufschreiben und der Herrgott würde mit ihm sicher, barmherzig sein. Und er hat wirklich dann gebeichtet und kommuniziert und ist dann aber einen Tag, 2 später gestorben. Ja.
Und jetzt seid ihr unten an der, also Spitalseelsorger, ja, ist das richtig?
Man kann sagen, hauptsächlich. Wahrscheinlich wäre ich schon noch andere Arbeit haben. Die letzte Zeit habe ich natürlich auch in der Caritas geschafft. Wir hatten sehr viele Arme gehabt. Wir haben natürlich da in Kobal über 100'000 Flüchtlinge, die da sind. Und die werden von der Organisation von Amerika, also CRS nennen sich die, die werden von denen unterstützt. Und das wird und wir haben eine gute Zusammenarbeit mit denen.
Kehren die euch zu dem Stamm, den ihr am Anfang gesagt habt, von der Wibundu? Oder ist das ein anderer Stamm, die Flüchtlinge?
Ja, die Grosszahl von den Flüchtlingen sind die Wibundu. Die haben nämlich so flüchten, weil sie in der anderen Partie auch gehört haben. Und viele können nicht mehr zurück, wegen der Minen auf den Feldern. Und weil sie eben nicht mit der Partie, gewöhnlich sind dann durch den Partiekrieg, haben sich dann eben die Leute getrennt. In einem Ort sind eben die, die der Partie der Onita gehören. Also, der Chef ist ja der Savimbi. Und die andere Gruppe gehört selber zur Regierungspartei. Und dann ist selber so viel Mine, man redet von 10 Millionen Minen. In Angola, und darum hat es so viele Krüppel und so viele Invaliden. Und das macht einem wirklich weh ums Herz, wenn man die sieht auf dem Boden schnacken oder auf dem Boden kriechen. Und dann haben wir besonders eine Laienhelferin aus St. Gallen, die ist schon über 20 Jahre in Angola. Und die schafft sehr viel für die. Hilft ihnen uns mit, auch mit zum Beispiel der Nutrisikletta oder wie man sagt, der Invalido-Velo.
Unter der Hunger unten an, ist das immer noch das grosse Problem, dass die Leute zu wenig zu essen haben?
Ja, wir hatten ein paar Jahre, die sehr schlimm waren. Dann sind sehr viele gestorben von Hunger. Dazu ist meistens auch noch oder zwei- oder dreimal die Cholera dazugekommen. Sie sind nicht nur durch Kugeln umgekommen, sondern auch durch Choleraepidemie und durch andere Krankheiten. Besonders jetzt, die Hauptkrankheit ist natürlich die Tuberkulose-Krankheit.
Treffen ihr unten an euch andere Walliser Missionare? Ich glaube, es hat noch Walliser Missionare unten in Angola.
Ja, wir in unserer Kongregation ist da noch der Pater Viktor Anderecke von Lalde tätig. Der hat natürlich auch schwer durchmessen. Der ist sogar aus dem Haus mit Schuss. Haben sie den aus seinem Haus vertrieben. Und sogar die Kirche haben sie konfisziert dazumal. Und aus der Kirche haben sie eine Speise oder einen Tanzsaal gemacht. Aber jetzt, eben vor 4 Jahren, 1992, haben sie jetzt wieder alle Häuser und Seminare, alles, was sie gestohlen haben oder konfisziert haben, haben sie jetzt wieder zurückgegeben, weil sie jetzt gesehen, dass Missionstätigkeit also zum Wohl vom Volk ist.
Hätte dir, Herr Pater Franz X, vielleicht ist eine Oberwalliserin und Oberwalliser, vielleicht einmal, vielleicht kann noch sagen noch zum Schluss etwas, vielleicht euch, wie wir einfach helfen könnten.
Ja, was soll ich da sagen? Das heisst, wir haben das Spital. Vielleicht ist da die grösste Hilfe nötig. Zum Beispiel, man würde denken, man vielleicht Schwester, die Ärztin, vielleicht das nächste Jahr nach Spanien zurückkäme. Und dann vielleicht ein paar Medikamente müssen die kaufen oder vielleicht Apparate, dass man vielleicht in der Beziehung könnte sie unterstützen. Oder dann, wie schon gesagt, die Laienhelferin anfangen von St. Gallen. Die kommt gewöhnlich, wird jetzt dann wahrscheinlich immer zu Weihnachten zurückkommen. Und die tut gewöhnlich auch sammeln, besonders eben für die. Sie hat ja 2 Häuser: ein Haus für die invaliden Buben und ein Haus für die invaliden Mädchen. Und die hat dann hauptsächlich dafür geschafft, für dass sie die Bicyclette oder die Bicyclette mitnehmen. Das wäre ja auch eigentlich so eine Hilfe, wenn man die könnte vielleicht unterstützen, wenn sie zurückkommt.
Pater Franz X, wolltet ihr eigentlich nicht lieber jetzt noch ein bisschen hier mit uns bleiben oder überhaupt hier bleiben, anstatt in das gefährliche Land, das man eben schon mal so schwer attackiert hat, zurückzugehen?
Ja, mich sind jetzt schon zurück, besonders hauptsächlich auch wegen der Jugend. Die Jugend, die freut sich, dass wir mit ihnen bleiben, weil wir sozusagen für sie der Papa sind. Wir sie verschiedene Male in den letzten Briefen, die ich bekommen habe, haben lassen wissen. Sie wollen, wenn man sozusagen aufgemuntert werden und nehmen unsere Mahnungen sehr gut an, wie zum Beispiel jenes Mädchen, das mir einmal nach einer Zurechtweisung gestanden hat. Der Papa weiß schon, was er mit uns zu tun hat. Und eine andere hat mir geschrieben, wir sind noch gesund an Leib und Seele, denn deine Mahnungen haben wir nicht vergessen. Nur unser Herz ist traurig, weil du krank bist und noch nicht zurückkommst und wir deshalb viele Tränen vergießen. Dass ich mich also zurück nach Angola sehen, ist natürlich deshalb selbstverständlich zu jenem Volk, das mich gewiss wie vor 3,5 Jahren, wo nach dem Messerstich mit Jubel empfangen hat. Und dieses Volk ist mir also lieb geworden und ich möchte es nicht enttäuschen. Der Krieg ist ja vorbei, wenn es auch noch gewisse Überfälle gibt auf der Straße. Geschlossene Missionenzentren sind jetzt wieder eröffnet worden und an Arbeit fehlt uns sonst nicht. Warum sollte man im Sport sich so viel anstrengen und riskieren? Und für Gott sollte man kein Risiko auf sich nehmen. Ich nehme es auf mich, dieses Risiko, und wenn es auch meine letzte Station sein sollte. Und ich wünsche deshalb auch auf euren Lebensstationen, wünsche ich euch viel Glück und Gottes Segen.
Danke vielmals, Pater Franz Ex, für das Zeugnis, das ihr uns heute Abend hier gegeben habt. Ich wünsche euch alles Gute in Angola. Ich bin sicher, dass wir uns wieder einmal sehen und dann wieder einmal berichten über das Land. Vergelt's Gott vielmal und lebt mir unten an der Pater André Cola Grieso oder andere Walliser, die da sind. Von uns allen zusammen. Merci. Ja.